Montagabend, 8. Dezember 2025, es ist 20 Uhr und jetzt genau 44 Minuten. Eigentlich, liebe Stammtischgemeinde, hätten wir uns auch auf dem Christkindlmarkt treffen können. Machen wir aber nicht. Ist es uns zu kalt oder sind wir keine Christkindlmarktgänger? Wie sieht's da bei euch aus?
Na, heute eher zu warm, oder?
Ich bin 14 Grad oder so. Jetzt einmal nicht auf dem Christkindlmarkt bin. Also es ist
hätte aber auch was. Ja? Seid ihr so die klassischen rote oder weiße Glühweintrinker oder geht's bei euch schon in spezielle Richtung Met oder heißer Kaipi oder was es da nicht mittlerweile alles gibt?
Ja, gestern bin ich umgestiegen.
Auf
Bier. Ich konnte kein Glühwein mehr sehen. Gefühlt seit zwei Wochen nur am nur auf dem Christkindlmarkt. Wobei ich sagen muss, dass in Dresden, das war schon, also Dresden, Striezelmarkt, das war schon, das war geil. Grüße gehen raus an die anderen Teilnehmer der Reisegruppe Elch.
Das ist, Elch. Wer hat den Elchtest bestanden und wer nicht?
Na, alle.
Alle.
Ja, wunderbar, ja.
Ich bin tatsächlich so der Klassiker. Also ich mag's, ich bin der rote Glühweintrinker auf dem Christkindlmarkt. Und das, mein Problem ist dann eher, dass ich bei diesen Leckereienständen so schwer vorbeigehen kann. Hm. Jetzt am Wochenende gab es bei mir tatsächlich Kaiserschmarrn mit Vanillesoße auf dem Christkindlmarkt. Und das war leider ziemlich geil.
Für 34,90 €. Okay.
Ja. Nein, für 7 €.
Okay. Achso, warte, du musst vielleicht für die Proben, die da liegen, musst du nicht bezahlen. Die kannst du einfach so
Ja, also Elch Burger war gut, aber ich bin eigentlich doch eher so zwischen der Bratwurst und Maroni bin ich dann. Also
ja, Bratwurst, also, Team Bratwurst auch bei mir. Ja. Ja. Und roter Glühwein, also, aber ich kann da auch nicht zu viel. Also irgendwann ist mal gut, mir ist das Zeug wirklich zu pappsüß irgendwann.
Ja. Verständlicherweise, es gibt ja auch noch die Feuerzangenbowle, wobei die ist auch nicht wirklich viel herber. Aber gut. Man wächst an seine Herausforderungen. Apropos einschenken. Der EHC Red Bull München hat zuletzt auch dem ein oder anderen Gegner ordentlich einen eingeschenkt. Und dementsprechend würde ich sagen, packen wir's zum Stammtisch.
Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz schlägt weiß und blau.
Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe mit der Nummer 196 von Münchens Eishockey-Stammtisch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr hört es schon, wir sind im Trio heute am Start. Der Siebe ist da, der Gilbert ist da, ich bin da. Der Egel pausiert heute. Aber ich sag trotzdem, guten Abend Stammtischgemeinde.
Servus. Ob sich der Egel gerade die gleichen Fragen stellt, die wir jetzt schon durchdiskutiert haben?
Sagen wir mal so, er hat uns was hinterlassen. Ihr werdet alle seine Stimme heute in dieser Stammtischrunde hören. Er möchte uns natürlich immer auch so ein bisschen an seinen Gedanken teilhaben lassen. Und dann manchmal ist es so, dass der Egel uns ja gewisse Rampen baut. Und das hat er, glaube ich, heute auch getan. Mal ganz kurz,
unser letzter Stammtisch. Der Egel.
Ja, der letzte Stammtisch ist jetzt schon wieder eine Weile her. 33 Tage, um mal ganz genau zu sein. Am 5. November haben wir zuletzt aufgenommen. Und ich sag mal so, vor dem letzten Stammtisch hatten wir eine 6.0 Gegentore-Wochenende des EHC Red Bull München. Ich sehe ein Déjà-vu. Aber wir machen es jetzt nicht so, dass wir nur noch aufzeichnen nach 6-Punkte-Wochenenden ohne Gegentore, weil dann...
Doch, ausschließlich. Nur noch. Also... Sollen sich schon ein bisschen anstrengen. Also.
ja, aber dann sehen wir, also ich wage jetzt mal die ganz fiese Prognose, dann sehen wir uns nicht mehr so oft an diesem Stammtisch und ich weiß nicht, ob das dann auch irgendwie für da draußen, für die Stammtischgemeinde irgendwie so blöd wäre, wenn wir die Latte dann so hochhängen. Lieber Eishockey-Club, wir haben aber ja, nichts dagegen, wenn ihr im 2-3-Wochen-Rhythmus das macht.
Oder ich habe recht und wir machen das dann öfters.
Das Seborakel.
Wie ihr mich alle ausgelacht habt zum nach den ersten paar Spielen.
Wir haben dich nie ausgelacht, Sie. gerne mal nachhören. Ja. Du kannst gerne mal die Timecodes rausholen der letzten Folgen, wo wir dich ausgelacht haben, können wir gerne machen. Wer uns nicht auslacht, sondern mit dem wir gerne lachen, ist der Egel. Der hat, glaube ich, eine kleine Zusammenfassung uns hinterlassen. Das, was in den letzten Wochen so los war, sportlich, eine kleine Einordnung, war ja doch ein bisschen was geboten. Deswegen, glaube ich, überlassen wir jetzt für diese Rampe dem Egel mal ganz kurz die Bühne.
So, zunächst mal Grüße an alle Packmas-Hörer und natürlich auch an die Runde, an meine Kollegen. Ich kann heute leider nicht dabei sein. Kurz vielleicht zum Sportlichen in den letzten Wochen. Wir waren ja sehr optimistisch bei unserer letzten Aufnahme. Das war kurz vor der Deutschland-Cup-Pause, nachdem man 0 an einem Wochenende gewonnen hat gegen Mannheim und dann in Köln eben ohne Gegentor geblieben ist, waren wir optimistisch, dass die Mannschaft jetzt langsam auf dem richtigen Weg ist. Und ich denke, die Mannschaft hat uns nicht enttäuscht. Man hat zwar nach dem Deutschlandcup dann das erste Spiel in Bremerhaven mit 4-1 verloren. Aber gut, in Bremerhaven kannst du durchaus mal ein Spiel verlieren. Danach hat man sich gegen Nürnberg, Berlin, Augsburg, Straubing durchgesetzt, hat dann in Iserlohn ärgerlicherweise Punkte liegen lassen. Und dann aber gleich am Sonntag darauf Dresden wieder geschlagen. Und jetzt zuletzt hatte man wieder ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende. Wieder 2-0 Siege an einem Wochenende mit dem Sieg gegen Ingolstadt und dem Sieg in Frankfurt. Ja, in diesen ganzen Wochen hat man zweimal auch einen aktuellen Tabellenführer bezwingen können. Zu Hause ist man jetzt, glaube ich, 7 Spiele in Folge ungeschlagen. Ich glaube, alle Werte verbessern sich. Bibo jetzt auch zweimal eben 0. Scheint auch langsam reinzukommen in die Liga. Also alles in allem, finde ich, sieht das alles sehr gut aus. Man darf nicht vergessen, es war jetzt zuletzt Eisenschmidt verletzt, Rieder verletzt, Sinn hat eine ganze Zeit lang gefehlt, Hetherington jetzt in Frankfurt nicht dabei, Niederberger ist verletzt, Veit Oswald gerade erkältet. Also es sind immer wieder Ausfälle, die man kompensieren muss. Und trotzdem hat man so das Gefühl, die Mannschaft hat sich als Einheit gefunden, die Reihen haben sich gefunden. Defensiv, finde ich, ist man stark verbessert, präsentiert sich ganz anders als noch zum Beginn der Saison. Ich glaube einfach, so langsam greifen die oft zitierten Zahnräder ineinander. Von daher glaube ich, dass wir diese Saison noch das eine oder andere gute Spiel unserer Mannschaft sehen werden. Ich bin da optimistisch und am liebsten gleich jetzt am Mittwoch beim Spitzenspiel gegen Köln.
Ich würde das Ganze gleich mal mit einer Frage kombinieren an die Stammtischrunde. Sehen wir gerade den besten EHC Red Bull München seit dem Titelgewinn 2023?
Ja, gut, 23 ist jetzt nicht, also ja. Ich bleib dabei, auch da waren wir nicht das allerbeste Team. Also 23 war, da haben sie uns die Gegner, also ja, bevor ich mich jetzt hier wieder in irgendwas reinrede. Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht. Also konstant auf jeden Fall. Die konstanteste Mannschaft seit 23, würde ich sagen. Wir hatten ja immer so Ups und Downs, so Achterbahnphasen, 3 gute Spiele, 3 schlechte Spiele oder mal 1 mehr oder weniger. Aber wie gesagt, jetzt, es macht halt auch wieder Spaß zuzuschauen. Ja, das ist vor allem der Unterschied, wobei ich momentan wieder so ein bisschen, es läuft jetzt schon ein paar Wochen gut, aber ich traue dem Frieden irgendwie immer noch nicht so recht. Nein, aber man darf, glaube ich, zufrieden sein, man kann zufrieden sein, man muss zufrieden sein, so wie das jetzt läuft, und es entschädigt auch so ein bisschen für den holprigen Saisonstart, finde ich.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es entschädigt momentan für ziemlich viel von über die letzten 2,5 Jahre. Ich glaube, dass jetzt ist ein Fahrwasser nicht nur ob der Ergebnisse, sondern auch der Art und Weise des Auftretens auf dem Eis, des Auftretens neben dem Eis und einfach so dieses Gesamtbild, finde ich, was man gerade abgibt, entspricht mal wieder mehr dem, was man über ganz, ganz viele Jahre gewohnt war, wo man auch gewissermaßen in München durchaus ja auch verwöhnt gewesen ist. Aber man nähert sich ganz nah an einen, nennen wir es mal Zustand, an der sich gut anfühlt und zwar auf vielen Ebenen. Wie gesagt, ich möchte das nicht nur auf die Ergebnisse beziehen. Da läuft momentan sehr, sehr viel richtig. Und wir waren ja auch zum Saisonbeginn oder in den ersten Wochen, wo es so ein bisschen geholpert hat, waren wir uns eigentlich einig, die Ergebnisse sind genauso, waren damals noch genauso holprig, wie man es aus den zwei Vorsaisons gekannt hat. Wir waren uns aber auch einig, dass das Team und das Ganze drumherum sich anders anfühlt. Jetzt, und das hat der Egel ja auch gesagt, hat man so dieses Gefühl, die Dinger greifen immer mehr ineinander. Auch die Aussagen von Spielern in Interviews gehen ja in die Richtung, man denkt nicht mehr so viel nach, sondern es geht langsam Fleisch und Blut über. Und ich finde, das sieht man auch, das ist schon jetzt auf einem sehr, sehr guten Wege. Und wenn man mal jetzt überlegt, wir sind jetzt bei der Halbzeit. Wir haben 26 Hauptrundenspiele gespielt. Das heißt, wir haben genau Hauptrundenhalbzeit. Und wir stehen, oder der EHC Red Bull München steht auf Rang 4 mit 50 Zählern und 87 zu 69 Toren. Hätte man vor einigen Wochen so noch nicht erwartet. Beziehungsweise, sagen wir mal so, seit einem Monat, knapp eineinhalb, schaut das gut aus. Warum? Ist es einfach nur, weil es funktioniert jetzt, wenn man sich versteht? Ist es so einfach?
Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Aber ich habe das Gefühl schon nach den ersten Spielen gehabt, dass du auch als danach irgendwo ergebnistechnisch nicht so gut war, du hast ja gesehen, dass du dieses Jahr echt eine Charaktermannschaft hast. Du hast da echt Spieler mit drin, die miteinander, füreinander. Du hast eine ungefähre Idee, wenn irgendein Spieler wieder auf dem Eis ist, dass das und das und also wofür der da ist, wie er eingesetzt werden kann, wie er eingesetzt wird, wie die Kollegen mit oder wie die Spieler untereinander sich das ausspielen. Und das hat man schon recht früh gemerkt in der Saison, dass sich das System erst wieder reinfinden muss vielleicht. Ich meine, das war jetzt ja durchaus ein bisschen ausgesöderräumt, das altbekannte RB-System beim Eishockey. Und das da jetzt so wieder bis sie rein braucht, ja, hat beim ersten Mal auch so, um jetzt wieder die Parallele, deswegen bin ich noch nicht bei 23, ich bin noch weiter zurück, eher so Richtung 2016, die Richtung. Da hat man auch echt am Anfang und dann hat man irgendwann gemerkt, jetzt kommt's, jetzt irgendwann. Und das hast du von Spiel zu Spiel gesehen und irgendwann waren sie drin und waren gut. Doch, ich glaube, das könnte so, also von der Mannschaft her, wie die miteinander umgehen, auf jeden Fall, unbedingt.
Das Ganze ohne Hocke, Halleluja.
Ja, ob uns das nicht dann zum Verhängnis, also.
Würdest du gerne nochmal für ein Spiel, einfach weil es geht, vom SAP-Garden in die große Olympiahalle ausweichen? Einfach fürs Gefühl.
Nein, ich glaube jetzt nochmal.
Jetzt nochmal.
Also es war der große Kontrast zur alten Eishalle in die Olympiahalle. Ich glaube, der Garten ist jetzt schon, also das wäre jetzt vielleicht zuschauertechnisch eine interessante Geschichte, da noch ein paar Leute mehr reinzukriegen, aber vom
würdest
vom
du ja, glaube ich, gar nicht, oder? Also gegen Augsburg in der ersten vollen Halle waren es 11.000 meines Wissens und dann waren es nochmal 10 glatt.
Ja, vielleicht kriegst du ja noch zwei, drei mehr rein. Aber es ist so, brauch ich nicht. Also wir haben jetzt die Halle ja. Also
können wir uns darauf einigen, dass es uns schon reichen würde, wenn einfach Aloysius wieder vorbeischaut?
Das könnte was bringen, ja. Das wäre...
So von der Hallendecke.
Hineinschwebend.
Du willst doch bloß wieder in das Kostüm reinschlopfen.
Wieso, wer war da drin? Gilbert, warst du da drin?
Nee, der hat mit dir geredet, nicht mit mir.
Ich habe dieses, wieso, wie kommt ihr drauf, dass ich das Ding
also,
jetzt
angehabt hätte? Euch nie,
weil
nie,
wir dich weil, nie gleichzeitig mit ihm
genau.
in einem Raum gesehen haben.
Richtig.
Also, da kann ich gleich dazu sagen, ich mag in meiner Vita durchaus ein Kostüm eines Maskottchens mal angehabt haben, aber das hatte weder mit Eishockey noch mit Fußball zu tun, sondern war ein Nebenjob abseits.
Ja, schon recht.
Nein, aber ich glaube, auf Aloysius könnte man uns einigen.
Ja, natürlich. Ja, immer. Aber nochmal kurz zum Thema Eishockey, bevor wir dann wieder andere Sachen machen. Ich bin da schon beim Sebi, dass das wirklich eine Charaktermannschaft ist. Ich finde aber, es sieht auch einfach alles mittlerweile ein bisschen viel einfacher aus. Weißt? Automatismen auf dem Eis. Gegen Frankfurt ist es vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das dann schon sehr einfach teilweise ausgesehen hat, wenn du da 5 gegen 5 die an die Wand gespielt hast, minutenlang. Aber es war gefühlt auch so ein bisschen Halbgas. Also ich glaube, hätte man da wirklich mit 100% am Ende noch durchgezogen, dann wäre es vielleicht sogar höher, wenn nicht sogar zweistellig ausgegangen. Und es wusste einfach jeder, wo er zu stehen hat, was als nächstes passiert. Es läuft einfach und es ist halt schön zu sehen, dass das jetzt nicht gegen einen Gegner passiert, der am unteren Ende der Tabelle zu finden ist, sondern dass das auch gegen Gegner von oben klappen kann. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich müsste jetzt nachschauen. Wir haben ja auch nach ganz oben in der Tabelle gar nicht so viel Abstand. Weiß gar nicht, 6, 7 Punkte, 8 Punkte.
Ich schaue schnell nach für dich.
Mach das. Jetzt lehne ich mich mal weiter aus dem Fenster. Wer weiß, wo wir dann Anfang des neuen Jahres stehen. Ja, also
es sind 6 Punkte auf Rang 1,
ja,
es sind 4 Punkte auf Rang 2 und 3 Punkte auf Rang 3. Und wir wissen, am kommenden Mittwoch spielt der EHC hier gegen Drittplatzierten aus Köln.
Also ich glaube, da ist schon, wenn es in der Schlagzahl weitergeht, du verlierst auch mal eins. Also das ist ja das Wichtigste, finde ich jetzt, dass du nicht die letzten 14, 15 Spiele am Stück einfach gewonnen hast. Ja, da war mal ein Dämpfer drin und es war vielleicht auch mal, waren jetzt nicht alles 5-0 Siege, ja. Klar, Sebis Geburtstagsbescherung war natürlich denkbar ungünstig, aber er wollte das halt so. Wir sollten uns das Spiel, wir sollten uns das Spiel schön saufen, hat er gesagt, dass wir Umsatz machen und das haben wir dann halt gemacht. Nein, aber gut gesagt, also ich denke, das läuft jetzt alles richtig gut. Wir sind im richtigen Fahrwasser und wenn es genauso weitergeht, dann brauchen wir uns, glaube ich, jetzt keine Gedanken mehr nach hinten zu machen in der Tabelle.
Ich habe mich heute erst mit einem Kollegen unterhalten, was für diese ganzen Beobachtungen spricht, die ihr jetzt schon angebracht habt. Natürlich ist Frankfurt jetzt nicht der Gradmesser, aber Gilbert, das, was du gesagt hast, diese Automatismen, es sieht sehr leicht aus, gegen Anführungszeichen kleinere Gegner noch leichter. Das hast du, finde ich, auch gesehen in den Gesichtern der Spieler, die haben relativ früh schon zum Flachsen ein bisschen angefangen, weil sie gemerkt haben, da passiert jetzt nichts. Und das war keine Überheblichkeit, sondern es war einfach das Wissen um die eigene Stärke, wo man mittlerweile ist. Und ich glaube, das zeigt das ganz gut. Ich habe mir vorhin mal die Mühe gemacht, einfach mal so ein bisschen um einen Vergleichswert zu haben, weil Punktezahlen, Spielzahlen sind immer ein bisschen theoretisch, aber wenn du sie in eine Relation setzen kannst, ist es doch manchmal ganz spannend. Nochmal, der EHC Rapper München hat jetzt nach 26 von 52 Hauptrundenspieltagen 50 Punkte und 87 zu 69 Tore. Was sind diese 50 Punkte wert? Ich habe mal zurückgeguckt bis zur ersten Meistersaison 2015-16. Da muss man ein bisschen aufpassen, da ist es nicht ganz eindeutig rauszufinden auf die Schnelle wegen den Spieltagen, weil du immer so einen leichten Spielanzahlversatz hattest. Du warst damals aber unterhalb von 41 Punkten. Also ich habe 38 Punkte rausgefunden, es könnten auch 40 gewesen sein, ist ein bisschen schwammig rauszufinden. 2017 hatte man 57 Punkte, 2018 49, 2019 50, die Saison 1920, die dann ja abgebrochen wurde, da waren es sogar 61. Das war der Höchstwert ist es bis heute nach 26 Hauptrundenspielen. 2021, die muss man mal ausklammern, das war die Conference-Saison, da waren 46 Punkte, würde ich jetzt mal ausklammern. 46 waren es dann aber auch 2022, 23 waren es 59 Punkte, also in der Meistersaison waren es 9 Punkte mehr zu diesem Zeitpunkt. und jeweils 2024 und 2025, beziehungsweise also bei den letzten beiden Saisons war es jeweils 45 Punkte. Das heißt, der EHC Red Bull München hat momentan, wenn ich das jetzt richtig sehe, seit der ersten Meistersaison jetzt die viertmeisten Punkte zum Halbzeitstand und ist aber parallel jetzt schon in einem guten Fluss. Also momentan wenig Ausschläge, sondern relativ konstant. Und deswegen glaube ich, kann man nach diesen, mit Blick auf diese paar Zahlen durchaus sehr, sehr zufrieden sein. Und nochmal, ich betone es, es geht nicht nur um die Ergebnisse, sondern es geht auch um die Art und Weise. Wollen wir an dieser Stelle vielleicht, das stelle ich zur Diskussion, sollen wir jetzt schon einen Blick auf unsere Saisonwette werfen? Da hat sich nämlich ein bisschen was getan oder wollen wir uns das noch aufheben?
Ach nee, hau raus, nee. Das interessiert mich jetzt.
Ja. Dann wissen wir ja, woran wir noch arbeiten müssen.
Genau.
Ja.
Ich habe jetzt mal einfach, dadurch, dass der EHC Red Bull München mittlerweile auf Rang 4 vorgestoßen ist, habe ich jetzt einfach mal diese Punkte, die wir gesagt haben, oder die Summen für Hauptrundeplatz 2 bis 4 mal schon mal inkludiert, wo wir denn sein könnten. Ne? Also deswegen Meisterschaft muss man ausklammern, Platz 1 ist es nicht. Platz 2 bis 4 nach der Hauptrunde haben wir gesagt, schmeiß mal 20 Euro im Pott, hätten wir. Dann Shutout. Ist ein bisschen nach oben gegangen. Sind wir jetzt schon bei 4? Das macht dann 40 Euro, die noch reinkommen. Pro Derby-Sieg haben wir gesagt, ein Fünfer. Da sind wir mittlerweile bei 6. Das heißt, hier sind wir bei 30 Euro schon. Wir haben gesagt, pro EHC-Tor im SAP-Garden machen wir 2 Euro. Das sind 42 Tore mittlerweile im Heimspiel. Sind wir schon mal bei 84, die nochmal on top kommen. Instagram-Follower haben wir gesagt, da sind wir gerade bei 26 Euro. Und bei den geblockten Schüssen, wo wir ja nicht wussten, wie müssen wir das kalkulieren, wir haben gesagt, einfach mal 10 Cent pro geblockten Schuss. Es sind 240 geblockte Schüsse mittlerweile, das sind also nochmal 24 Euro. Und wenn man das jetzt, wie gesagt, mit der Platzierung, die wir jetzt mal so ein bisschen einklammern, rechnen wir mal mit ein, wären wir jetzt schon bei 224 Euro für die Saisonwette.
Nicht schlecht.
Und das ist schon eine coole Sache, muss ich sagen. Und es klappt, wie gesagt, wir haben jetzt nochmal diese 20 Euro von der Platzierung ausklammern, sind wir auch immer noch bei über 200 Euro gerade. Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, dass wir stolz sein können auf das, was nach der Saison da wieder draufkommt. Für einen guten Zweck.
Auf ganz bestimmt, ja.
Auch wenn alle anderen auch wieder mithelfen.
Was ja die letzten Jahre Wahnsinn war, was wir da von der Stammtischgemeinde nochmal so zum Aufrunden bekommen haben. Wage schon wieder gar nicht zu träumen, wenn das wieder in diese Sphären vorgeht. Aber auf alle Fälle tolle Geschichte.
Der Wolfi durchsucht jetzt schon seinen Kleiderschrank wahrscheinlich.
Ja, genau. Grüße an Wolfi. Mal gucken, was er als nächstes spenden kann. War eine coole Sache damals. Auf jeden Fall. Was wollen wir uns als nächstes angucken? Ach, Stichwort Dresden. Ihr wart ja da, Sebi, da kannst du uns ja gleich an das, was du dich vielleicht noch erinnern kannst, kannst du ja vielleicht auch noch was erzählen. Der Egel hat uns da nämlich auch noch was hinterlassen, denn Dresden ist ja was Spezielles, weil erstes Mal der EHC Red Bull München als Gast dort und da wollen wir natürlich reinhören, hat uns der Egel doch tatsächlich ein kleines Reisetagebuch, Reisebeschreibung, Reiseempfehlung. Wir werden sehen. Hören wir mal rein.
So, und zu guter Letzt hätte ich noch einen kleinen Reisebericht, weil ja Dresden ein neuer Standort in der Liga ist und wir waren jetzt zum ersten Mal eben dort in der DEL in Dresden. Aktuell sieht es ja eher so aussehen, dass wir auch das vorletzte Mal zunächst mal in Dresden waren, weil, also ich bin ehrlich, ich sehe nicht, dass Dresden die Klasse halten wird. Was vom der Halle und so sicher schade ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Halle ganz, ganz nett, so wie sie ist. Es ist muckelig warm. Ich kann jetzt nur von den Presseplätzen sprechen. Ja, da gibt es sicher bessere in der Liga. Ich glaube aber aus der Kurve zum Beispiel sieht man das Eis wirklich gut. Catering war sehr, sehr lecker dort. Ich hatte eine Schnitzelsemmel, die echt gut essbar war. Auch das Bier, finde ich, kann man ganz gut trinken von den Kollegen von Feldschlösschen. Ja, alles in allem war der Ausflug nach Dresden tatsächlich echt gelungen und ich kann nur jedem empfehlen, nutzt die Gelegenheit, fahrt da vielleicht nochmal hin. Wer weiß, wann wir dort nochmal spielen. Vielleicht habt ihr es auch im Fernsehen gesehen, was dort zum Beispiel einzigartig, glaube ich, in der Liga ist. Der Capo spricht oder schreit nicht in ein Megafon, sondern ein Mikrofon, das mit den Boxen verbunden ist. Deswegen ist der sehr gut und sehr laut in der Halle hörbar. Das ist was, woran man sich tatsächlich erst gewöhnen muss. Ansonsten Dresden selber, wer noch nicht dort war, schöne Altstadt. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit gibt es da noch den Striezelmarkt. Ich finde ihn persönlich fast ein bisschen überbewertet. Da sind die kleineren Märkte nebendran, finde ich persönlich viel schöner. Aber alles in allem ist es sicher eine Reise wert. Also, wer Zeit hat und Lust hat, nutzt die Chance, fahrt es doch nochmal hin. Vielleicht wären wir ja richtig viele beim zweiten Spiel in Dresden.
Und dann leite ich jetzt mal über zum Sebi. Möchtest du etwas ergänzen? Ich hoffe doch.
Ja, man muss ja, also ich würde es gern dieses Dresden noch mal ein bisschen bisschen rausheben. Es war eine Wohltat. Es hat echt gut getan, da mal wieder so richtig noch einen Standort dazu zu haben, der nicht so und auch wenn ich das jetzt positiv möchte, ich das an anderer Stelle nicht so weit runter bin. Es ist so komplett eventlos in Dresden gewesen. Also es war einfach angenehm nur Eishockey. Da war das Spiel und die Leute, die da drin sind. Und es war gefühlt, alles hat sich nur auf dieses Eishockey konzentriert und nicht auf irgendwelche Spielereien, Show, irgendwas davor, sondern das war so ein ganz klares, einfaches, wir gehen da jetzt zum Eishockey hin. Und ich war sehr überrascht, weil ich ein bisschen befürchtet habe, auch dass das Eishockey-Publikum dort, also dass das so eher in die Richtung geht, wie es manche Fußballvereine dort aus der Gegend haben und das vielleicht ein bisschen wilder ist. Überhaupt nicht. Also es war so mega angenehm, dahin zu kommen, dahin zu gehen, auch in der Stadt danach oder davor. Es war super. Und bei der ganzen Kulinarik, ja, das Bier war hervorragend, Essen war cool. Also eigentlich war es genauso, wie man's Eishockey noch gut lebt. So ein bisschen hübscher, wie in Iserlohn, aber so schwierig ist das auch nicht. Aber es ist ja so im Nachhinein ist es wirklich sehr schade, dass wir in Iserlohn verloren haben und in Dresden gewonnen haben und nicht umgekehrt. Also mir hat jetzt der Standort dort ein bisschen besser gefallen. In Iserlohn waren wir jetzt schon ein paar Mal. Ich fände es auch sehr schade, wenn Dresden die Liga nicht halten kann oder da fehlt so viel für die DEL, wenn man sich die Spiele so anschaut. Das ist Ich habe da auch eher so meine Bedenken, dass da, oder vielleicht passiert ja noch irgendwas ganz Tolles, und sie können es noch schaffen und Frankfurt geht noch nach unten oder so, aber ja.
Oder Augsburg fängt noch
Ja.
an, Augsburg Sachen zu machen.
Ja, genau. Nein, aber ja und so, auch drumrum. Also ich fand Striezelmarkt fand ich sehr schön. Die anderen Märkte fand ich auch. Aber für mich ist das alles eins. Das ist so, überall, wo man dort unterwegs war. Bis zur freundlichen Bedienung in der kleinen Glühweinhütte auf dem Weg, zum Markt. Also, nein, Dresden hat mir sehr gut gefallen. War so.
Vielleicht in der Hinsicht mal ein Mini-Blick kurz in die DEL2. Wie es denn da mit den Platzierungen der aufstiegsberechtigten Teams aussieht. Krefeld führt da die Tabelle an, gefolgt von Kassel, Rosenheim, Landshut, Regensburg und Crimmitschau. Das sind die Top 6. Die DEG momentan nur auf Rang 9 und auch nur 2 Punkte entfernt von der Playdown-Zone. In der Playdown-Zone die Ravensburg Tower Stars. Ich meine, wir müssen jetzt hier nicht das Wunschkonzert aufmachen, ja?
Nö, aber ich
Aber
muss
vielleicht
jetzt
mal so
auch.
ein kleiner Blick eins runter ist vielleicht nicht so verkehrt. Wir wissen, ich glaube, es sind insgesamt, lass mal nochmal nachdenken, sechs Teams, die aufsteigen wollen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da eine nach oben packt, ist dann doch relativ gut gegeben.
Ja, gut.
Und dann lass uns doch mal.
Wird halt Düsseldorf nicht Kassel sein am Ende, aber das
ist ja. Ja, genau. Das
wussten wir ja vorher schon.
Fies. Dann lass uns doch mal so ein bisschen ins Aktuelle gucken. Es gibt ja durchaus die ein oder andere Verletzung. Erstmal die positive Geschichte. Philipp Sinn und Chris D'Souza sind zurück. Ich glaube, das tut dem Team gut, dass da auch wieder so ein bisschen ein Durchatmen da ist. Getroffen hat es mittlerweile Matthias Niederberger. Der fällt mehrere Wochen aus. Da ist aber mit Olympia nicht gefährdet, nach aller Voraussicht nach. Und Tobi Rieder hat es einmal mehr erwischt. Bei dem tut es uns mitunter am meisten leid, weil der wirklich einen guten Flow hat, hat sich nach seiner ersten Unterkörperverletzung wieder reingespielt und nach drei Spielen hat es ihn wieder da bräselt und hat selbst da drin ja schon wieder gepunktet gehabt. Das sind jetzt insgesamt 4 Wochen, die er nochmal ausfällt. Da ist die Rückkehr wohl so rund um den Jahreswechsel anzuvisieren. Andererseits muss man auch sagen, Antoine Bibot macht im Tor einen immer stärkeren Eindruck. 2 Shutouts jetzt am Wochenende, haben wir ja schon mal angeschnitten. Die Tiefe dieses Kaders, die macht schon Spaß momentan. Auch was die Jungen angeht. Oder vor allem auch was die Jungen angeht. Da kann jeder eine Rolle spielen. Ich glaube, jeder, ihr habt es angesprochen, jeder Spieler scheint jetzt seine Rollen auch so ein bisschen gefunden zu haben. Aber es ist jederzeit möglich, jemanden auf eine Position zu setzen, um da auszuhelfen, und es scheint momentan einfach zu funktionieren.
Ja, ich glaube, da muss man auch Egels Aussage so ein bisschen relativieren, weil er meint ja, die Mannschaft muss Ausfälle kompensieren. Das ist vielleicht richtig, aber die Aussage sollte vielleicht eher sein, die Mannschaft kann eben diese Ausfälle kompensieren. Das ist ja das. Also es ist jetzt nicht ergebnistechnisch nicht aufgefallen, dass der ein oder andere fehlt, weil eben, hört sich jetzt auch zu negativ an, finde ich, wenn ich sage, aber weil eben andere in die Bresche springt, in Anführungszeichen, ja. Aber es ist immer jemand da, der vielleicht nicht die Rolle so ausfüllen kann, ja. Aber es halt anders gelöst wird mit den vorhandenen Spielern, mit dem vorhandenen Kader. Und ich glaube, da haben wir auch einen Vorteil wahrscheinlich gegenüber den anderen Teams, die mit oben mitspielen, dass das jetzt auch, dass wir so gut durch solche Phasen kommen.
Damit ich es nicht vergesse, schmeiße ich kurz rein. Philipp Sinn, in der heute erschienenen Ausgabe der Eishockey News gilt er als der Rookie der Saison so far, also ligaweit.
Gehe ich mit. Ist schon beeindruckend. Also
dieser Reifeprozess in Salzburg und der jetzige erfolgte Wechsel nach München zusammen mit Oliver David, der hat schon Sinn ergeben.
Ja, alles andere wäre Unsinn gewesen.
Aber okay. Es heißt absolut sinnig, darüber zu sprechen.
Wäre unsinnig, nicht drüber zu sprechen.
Der Sevi hat Schmerzen.
Nein, gar nicht.
Alles es tut ganz gut. Tief weh, ich sehe es.
Alles gut.
Ich glaube, bei dem einen oder anderen Stammtisch Gemeindemitglied hier wahrscheinlich auch. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle. Nein, aber ich sage mal, wenn dir halt auch mal so jemand ausfällt wie ein Chris D'Souza, die letzten 1-2 Jahre war es immer so, der fällt weg. Was machen wir denn da jetzt? Jetzt ist es so, ja, okay, er fällt weg, tut weh, aber da sind Leute da. Und wenn du auch mal überlegst, ich habe jetzt das Ranking gerade nicht zur Hand, aber was ja auch beeindruckend ist, ist die Scoring-Tiefe. Du hast ja nicht die 2 Top-Torschützen in diesem Team, die dir die Tore rausballern, sondern das ist unfassbar breit verteilt. Glaube ich, in den Top 20 der Topscorer oder zumindest der Top-Torschützen taucht ja kein EHC-Spieler auf. Das heißt, du bist extrem nicht ausrechenbar. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Pluspunkt auch, dass da im Grunde jeder sich in die Scoring-Liste eintragen kann.
Und das ist auch tot.
Also, genau.
Ja.
Wenn selbst dein Abelshauser wieder trifft, ja. Also. Nein, gar nicht böse gemeint, aber es ist ja so, ja.
Na, es schaut einfach gut aus und es ist, ja gut, bei vielen Gegnern warst du halt, okay, du hast jetzt den einen Spieler, den stellst du so ein bisschen kalt, sage ich jetzt einmal, das hat gegen Nürnberg ganz gut funktioniert, auch dann fällt dem Rest nicht mehr so viel ein. Und bei uns hast du halt schon das Gefühl auch immer, wenn sich die jetzt so auf eine gewisse Reihe oder auf einen gewissen Spieler eingeschossen haben, dann haben die anderen einfach, die nutzen das nicht nur, sondern die fühlen das auch, dass sie dann mehr Platz auf dem Eis haben und dann und den dann mitfüllen oder das sogar ausnutzen, wenn sich die Gegenspieler auf einen einschießen und ja, arbeiten alle zurück. Und also ich hätte es jetzt nach so vielen Jahren auch nicht geglaubt, dass ein Chris D'Souza so defensiv spielen kann und also so schnell hinten ist wieder und auch oft genug auch mal der letzte Mann ist, der noch mit zurückläuft. Also hätte ich nicht geglaubt. Also ehrlich gesagt, dass, wenn mir jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, ja, genau, sicher, ja. Das ist okay.
Lass uns vielleicht in der Hinsicht, weil wir jetzt gerade über Spieler schon sprechen, mal die Brücke schlagen, so ein bisschen. Wir wissen alle, dass die Planungen für die neue Saison schon laufen und da können wir, glaube ich, auch mit ein, zwei Namen jetzt schon mal hantieren. Nach übereinstimmenden Informationen von Abendzeitung und Eishockey News hat Veit Oswald seinen Vertrag bereits verlängert. Was, glaube ich, also der hat dieses Jahr diesen Schritt gemacht, wo man, ich sag mal, über das letzte halbe, dreiviertel Jahr, gesagt hat, der muss aber mal. Er macht und er macht es richtig gut. Da ist diese Vertragsverlängerung auch einfach nur ein logischer Schritt und ehrlicherweise, das ist auch einer, der kann für meinen Geschmack auch so ein neues Gesicht dieser Organisation durchaus werden, mit dem bayerischen Lokalkolorit, mit seinem ja leicht schelmischen. Das ist absolut sinnig, um da im Wortlaut zu bleiben. Es gibt die Gerüchte, dass auch Antoine Bibeault bereits einen Vertrag über das Saisonende hinaus hat. Und dann ergänzen wir das Ganze nochmal um die zwei Namen, die kursieren, beziehungsweise einer ist ja quasi schon bestätigt, weil er selber bestätigt hat, nämlich Lukas Thaler, der Österreicher, der kommt aus Salzburg, der hat es in einem Interview mit Laola 1.at ja schon gesagt. Nächstes Jahr geht's nach München. Ungewöhnlich, eine Ausländerlizenz für einen Österreicher zu vergeben. Spricht dann aber eher dafür, dass er was kann und da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig. Und der zweite, der nach München kommen soll und da pfeifen es die Spatzen von den Gardendächern, um im Wortlaut zu bleiben, Ellis Hede kommt aus Straubing in Olympiapark.
Akademiespieler und bei uns schon. Also ja, der Name Hede passt doch eh nach München. Viel besser als... also.
Wer es nicht weiß, der Sohn von Niklas Hede, einer der Aufstiegshelden des EHC München in der Saison 2009-2010.
Gut, bei wem fangen wir an? Oder wollen wir das jetzt...
Ich habe jetzt euch den Namen gegeben und jetzt teilen wir unsere Gedanken damit, okay. Wie das so ist an einem Stammtisch.
Also Thaler finde ich tatsächlich sehr interessant für das kommende Jahr, weil das so ein... wie gesagt, Österreicher hat man jetzt wirklich nicht so viele mit einer Ausländerlizenz. Auf der anderen Seite, Gott, der ist seit Jahren, ich sage jetzt mal, eine der tragenden Rollen in Salzburg und auch fürs österreichische Nationalteam. Und warum nicht, wenn du einen Spieler hast, der auf einem sehr hohen Niveau spielen kann, der viele Spiele machen kann. Also in Salzburg, die sind ja durchaus die letzten Jahre öfter dabei gewesen, auch in der Champions Hockey League oder eben mit der Nationalmannschaft irgendwo unterwegs. Ja, warum nicht ausprobieren? Und vor allem, er kennt das System, das gespielt wird. Das kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich habe da einen guten Spieler, den ich irgendwie hole und dann schauen wir mal, wie der funktioniert, sondern das ist halt der Spieler, der das System kennt, der sich da schon bewiesen hat. Und halte ich das durchaus für eine gelungene Idee, das jetzt einfach irgendwann auch mal auszuprobieren und nicht nur die Jungen hin und her zu schicken, auch mal zwischen Salzburg und München. Da kann man jetzt auch halten davon, was man will. Andere Standorte haben einen guten Draht ins Einwohnermeldeamt. Die anderen Standorte haben jetzt vielleicht einen guten Draht nach Salzburg rüber, wo man sich das ein bisschen austauscht. Davon Ding. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das auch mal ausprobieren und nutzen. Also.
23 Jahre alt, Lukas Zahler wird im Januar 24 geboren in Villach, auch beim Villacher SV ausgebildet, 1,80 groß, Center, Rechtsschütze. Und mal ganz ein kurzer Blick in Richtung Eishockey League. In der aktuellen Saison hat er 24 Einsätze, 8 Buden, 10 Vorlagen, das macht 18 Scorerpunkte in der laufenden Saison.
Ich weiß nicht, was ich noch ergänzen kann. Ich denke, es ist eine sehr risikofreie Verpflichtung. Also dadurch, wie ihr beide gesagt habt, ist bekannt, beim Trainer vor allem bekannt, was das Allerwichtigste ist. Der weiß, was der Spieler kann. Der Spieler weiß, was der Trainer erwartet. Also von daher, ich denke, das wird schon Hand und Fuß haben. Bin aber auch gespannt natürlich.
Gut, du musst halt aber auch immer sagen, wen nimmst du raus? Das ist halt immer so das sind für mich dann immer noch so die interessanteren Geschichten. Wen nimmst du raus aus der Mannschaft? Oder wer hört jetzt auf? Oder also wo will man so einen Spieler hinbauen? Also es ist natürlich irgendwie komischerweise sind bei uns in der Vergangenheit ganz gern mal, wenn es viele Verletzte gab, dann waren es halt immer die Center, alle miteinander. Das sind wir eigentlich, wenn man das jetzt so sieht, schon ganz gut aufgestellt. Und dann eine Ausländerlizenz an der Stelle, ja, ich bin tatsächlich, also das sind so Sachen, wenn gerade in einer Situation wie jetzt, wo man halt sagt, okay, es funktioniert eigentlich gerade und eigentlich ist die Mannschaft recht eingespielt und es funktioniert, dann sind für mich so die Sachen immer ganz, ja, es ist interessant, dass da jemand Neues kommt und der kann dann nochmal irgendwie einen anderen Impuls oder Dingen. Aber jede Neuverpflichtung heißt halt auch, dass jemand anders Platz machen muss dafür. Und das ist halt dann immer so die spannende Geschichte, wer und wohin. Also wenn wir uns jetzt mit Bibot dazu noch entschieden haben, auch anscheinend frühzeitig auf der Torhüterposition die Ausländerlizenz mitzunehmen. Boah.
Wird spannend. Niklas Hede braucht ja keine Ausländerlizenz, der hat zwar auch den finnischen Pass, aber eben auch den deutschen. Der wird im Januar 25 Stürmer, 1,78 groß, Linksschütze, geboren in Pori. Bei Gilbert und mir klingelt es wahrscheinlich. Ich kenne das noch von einem Europapokalspiel der Löwen. Diesen FC Jazz Pori, den gibt es aber auch gar nicht mehr. Den hat es mittlerweile leider zerrissen. Niklas Hede, momentan ja bei den Straubing Tigers, war knappe zwei Saisons bei Nürnberg, jetzt in der zweiten Saison in Straubing, mittlerweile auch bei 24 Einsätzen, 11 Buden, 7 Assists, auch bei 18 Punkten. Wie gesagt, da deutet ganz, ganz viel drauf hin, dass der den Weg in den SAP-Garden findet.
Selbe Spiel. wen nimmst du raus? Gut, dass der nächste Umbruch nach der Saison kommt, das war angekündigt, noch nicht komplett, wer alles eben den Verein verlässt, aber von dem her wieder wieder junger durchgesetzt hat, wie heißt es so schön, Stallgeruch, irgendwo mit dabei durch den Nachwuchs und unbedingt. Und wenn es auch nur darum geht, den an der Donau denen da so ein bisschen die Spieler wieder wegzunehmen, also
dann segeln wir die Donau doch mal ein paar Kilometer weiter nordwestlich, denn ein Spieler, den der EHC Red Bull München durchaus im Visier gehabt hat, zusammen mit anderen DEL-Clubs, der spielt in Ingolstadt, aber er bleibt in Ingolstadt, Leon Hüttel. Da hat es nach unseren Informationen durchaus Kontakt gegeben. Es ist jetzt aber so, dass Leon Hüttel in Ingolstadt bleibt. Seid ihr traurig oder nehmt ihr das einfach nur zur Kenntnis?
Der Sebi würde jetzt sagen, ja, auch bei dem, wenn der kommt, muss ein anderer draußen bleiben. Nein, ich meine, mich hätte interessiert, was die Gründe dafür sind. Wenn es so viele Angebote gibt und so viel auf den Tisch legt und du dir es aussuchen kannst, offensichtlich, dann hätte mich schon der Grund interessiert, warum er dann doch nicht wechselt.
Na, die Frage ist halt, auch da ist der Wechsel immer, welche Rolle will er denn spielen? Das ist vielleicht eine ganz spannende Geschichte, weil ich hoffe ja durchaus, dass man einen Philipp Sinn noch ein bisschen länger halten kann an der Stelle. Und ja, ob man dann bei uns in der Verteidigung momentan so viele, also da war der Umbruch ja da, ob man da jetzt nochmal großartig irgendwo eingreifen muss, kann, möchte, ich weiß es nicht. Also es ist so.
Ja gut, es kann natürlich auch Thema gewesen sein. Du hast die Chance, ihn zu kriegen und bevor ihn dann Mannheim sonst wer Berlin wegnimmt, dann.
Genau. Also ich sage jetzt mal, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, dann musst du dich damit beschäftigen. Das ist,
ja, auf jeden Fall Hut in den Ring schmeißen.
Das ist,
ja, das
genau. Meine ich, ja. Das ist dann natürlich schon mal nur weil Vertrag gerade ausläuft und die Hüte fliegen aus den bekannten größeren Städten in der DEL, heißt es ja auch erst einmal noch nicht, dass die Option verlängern nicht von vornherein auch mit irgendwo groß auf dem Tisch gewesen ist. Also in Ingolstadt läuft es jetzt die letzten Jahre auch nicht schlecht. Da kann man eine gute Rolle spielen. Er spielt da eine gute Rolle. Der Verein weiß, was er hat. Er weiß, was er einbringen kann. Und ob ich mir dann, ich sage jetzt mal, in München siebter Verteidiger oder irgendwas zurechtlegen muss, weil ich noch einen U23-Spieler vor der Nase habe und der Rest auch irgendwo da ist, schwierig. Kann ich schon verstehen. Also, dass man dann auch mal sagt, von wegen, ich bleib da, wo ich, wo es mir gut geht, wo es mir gefällt. Also.
Ist ja immer sehr, sehr vielschichtig, ne? Also, da geht es nicht nur ums Geld, da geht es nicht nur um sportliche Perspektive, da geht es nicht nur um Organisationsgröße. Da geht ganz, ganz viel darum, wie du gerade gesagt hast, welche Rolle nehme ich denn ein? Ist es momentan wirklich ein Fortschritt für mich? Oder bin ich jetzt hier in so einer verantwortlichen Position, wo ich jetzt vielleicht die nächsten zwei Jahre hier auch noch reifen kann? Dementsprechend. Das Thema ist jedenfalls vom Tisch. Ich würde ganz gerne nochmal einen Blick auf den SAP-Garden werfen, denn wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, es fühlt sich mehr nach Dahorm an. Es gab jetzt eine große Ehre für den SAP-Garden. Der Prix Versailles wurde verliehen. Der Prix Versailles, das ist eine Organisation oder eine Preisverleihung, eine Honorierung. Unter dem Dach der UNESCO. Da geht es um die schönsten Sportstätten der Welt und da werden immer eine Handvoll weltweiter, nicht nur Sportstätten, auch, ich glaube, Flughäfen, Bahnhöfe, schieß mich tot, wird da mit aufgenommen. Der SAP Garden ist in die Reihe der schönsten Sportstätten der Welt mit aufgenommen worden in diesem Jahr. Dieses Jahr kamen unter anderem dazu der Caesars Superdome in New Orleans oder der Intuit Dome in Inglewood in Los Angeles. Das sind schon zwei dicke Dinge da in einer Reihe und in den letzten Jahren kam unter anderem in diese Liste dazu der neue Court, was muss ich mal mein Französisch wieder rausholen, der Court Philippe Chatrier von Roland Garros, also die French Open im Tennis, das modernisierte Stadion ist aufgenommen worden, das Tottenham Hotspur Stadium in London, das Lusail Stadium in Doha oder auch das SoFi Stadium in Los Angeles. In dieser Liste ist jetzt auch der SAP Garden mit dabei. Da gratulieren wir ganz herzlich allen Beteiligten. Aber mit Blick auf das Sportliche, der SAP Garden ist momentan eine Festung. Das ist das, was sich sowohl der Münchner Eishockey-Kosmos auf Fanseiten als auch vom Eishockey-Club selbst gewünscht hat. 7 Heimsiege mittlerweile in Folge. Alle glatt, also nicht in der Verlängerung oder in der Overtime. Und das sind ja nicht nur, da ist ja nicht nur Laufkundschaft dabei. Das waren Spiele gegen Dresden, Berlin, Schwenningen, Mannheim, Nürnberg, Straubing, Ingolstadt. Darunter, der Egel hat es vorhin kurz angesprochen, zwei Spitzenreiter. Und was uns auch sehr, sehr freut, denke ich, und was wir ja auch in der vergangenen Top-Flop-Sendung oder Top-Flop-Stammtisch besprochen haben, mittlerweile 4-mal ausverkauft in Folge und 6-mal in Folge über 10.000 Zuschauer. Das ist schon was Feines, auch zu dieser Jahreszeit schon. Ich glaube, da kann man einfach nur sagen, gut ist.
Ja, vor allem, was mir mit deiner Aufzählung jetzt auffällt mit den Gegnern, wir haben uns gefühlt einmal durch die Liga geschossen, oder? Das war ja jedes Team einmal, so gefühlt. Also, Respekt.
Ja. Nee, ja. Gut, wir hatten jetzt den Ausrutscher, also außer Iserlohn.
Ja, Iserlohn, Bremerhaven, klar, aber ich meine, ansonsten, was waren es jetzt aus 14 Spielen? Ich sag mal, 14 Spieler, 11 Siege oder so. Ja. Also sagen wir 13 Gegner, 11 Siege, dann kommt das schon ungefähr hin.
Also seit unserer letzten Aufzeichnung sind es 9 Spiele, aus denen man 21 Punkte geholt hat, also im Schnitt 2,3. Das habe ich mir vorher noch rausgeschrieben.
Ja. Könnte schlechter ausschauen.
In der Heimtabelle mittlerweile auf Rang 4 auch nach vorne geschoben. Also das ist schon, da glaube ich, können wir alle sehr, sehr zufrieden sein. Der Vollständigkeit halber, nach 11 Heimspielen, die es jetzt gegeben hat in dieser Saison, liegt der Zuschauerschnitt im SAP Garden bei 9.832. Und auch stabil. Das, glaube ich, können wir als Erfolg verbuchen.
Unbedingt.
Übrigens, der SAP Garden bzw. die Stadionbetreibergesellschaft erwartet noch in diesem Jahr bereits den 1.000.000. Eventbesucher, also bei jeglicher Veranstaltung im SAP Garden. Das nach 1,5 Jahren ist dann schon auch ein Ausrufezeichen.
Ja, da fremdel ich mittlerweile echt stark, wenn man so die Bilder sieht, wenn da so andere Veranstaltungen drin sind, wo man sich denkt, geht weg da. Weg.
Raus aus meinem Wohnzimmer.
Ja, ja, also, ja, so anschauen, ja, nix so lange. Ja, also
du meinst, eine Führung machen ist in Ordnung, aber dann gleich wieder hinausgehen.
Ja, genau.
Ja, war ja durchaus mittlerweile auch schon einiges drin, ne? Also Bayern Basketball wissen wir, aber einmal Hallenfußball, jetzt ein Gaming-Event zuletzt, wo ich immer, da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen der Zugang, dass da 10.000 Leute reingehen und sich ein Gaming-Event angucken, aber gut.
Da muss ja Zugang sein, wie, also.
Ja, ja. Also die Bilder, die man gesehen hat, krass. Ja. Dann kam Pro7 mit der Paddle-WM, auch schon drin gewesen. MMA, also Octagon, war jetzt,
ja, die waren schon zweimal da drin.
Ja, genau. Handball, Supercup, Handball-Länderspiel, Handball-WM mit den deutschen Spielen kommt ja auch 2027. Also stark.
Das wäre noch so mein Traum, eine Handball-Bundesliga-Mannschaft hier. Aber ich glaube, das ist in weiter Ferne.
Weißt du, lieber Gilbert, was ich befürchte, sollte sich dieser Wunsch bei dir mal erfüllen, könnte das für dich und vielleicht auch für mich falsche Logo drauf sein. Weil da geht's ja auch um Geld.
Ja, ja, natürlich. Aber dann muss ich halt den Euro-Jackpot mit 120 Millionen Euro gewinnen und dann mir das selber kaufen.
Dann kommt da kein Red Bull Handball-Logo drauf, meint ihr, oder? Also.
Danke. Das Basketball-Logo drauf, das wäre ungut.
Ach so, das. Ach, die gibt's ja auch noch, ja.
Ja. Ein bisschen Spaß muss an der Stelle schon sein. Ich glaube, dann sind wir an einem Punkt, wo wir den Egel nochmal dazu holen. Der hat vorhin schon gesagt, zu guter Letzt, der wusste ja gar nicht, in welche Reihenfolge ich seine Nachrichten abspule. Also das, die Nachricht, die er mir da geschickt hat, die ihr vorhin gehört habt, zu guter Letzt, der Reisebericht aus Dresden, den hat er mir als letztes geschickt, aber die Reihenfolge liege ich fest. Also wir haben noch was.
Sehr anmaßend von ihm aus, davon auszugehen, dass er das entscheidet. Gell?
Er sitzt nicht mal da und sagt aber quasi schon, mach mal die Reihenfolge. Ja, nee, so nicht. Er nannte es mir Rundumblick. Rund um den Münchner Eishockey-Kosmos. Lasst uns da mal reinhören, was er uns da für Gedanken gebracht hat. Ich habe das Gefühl, da könnte der Garden auch eine Rolle spielen.
So, dann vielleicht noch ein bisschen was zu dem rund um den ERC, gerade bei den Heimspielen.
Da ist zuletzt aufgefallen, dass keine Fanordner mehr da waren beim Spiel gegen Ingolstadt. Das finde ich sehr schade und irgendwie ein bisschen ärgerlich, denn ich denke, dass die Fanordner eine gute Sache waren. Die haben viel Druck rausgenommen, gerade bei den Heimspielen, wenn viel los war, haben gut die Leute sortiert. Ich finde, das sollte man unbedingt beibehalten und wieder machen, dass hier Fanordner da sind und sich um die Plätze kümmern. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten eine Erleichterung, wahrscheinlich sogar auch für die Security selbst. Also das Konzept der Fanordner sollte man auf jeden Fall beibehalten. Was man vielleicht nicht beibehalten sollte, ist ja, Thema Henry. Man merkt jetzt, wo es gut angenommen wird, es kommt halt an seine Grenzen. Es sind unglaublich lange Wartezeiten nach dem Spiel. Der Laden ist sehr voll und es dauert sehr lange mit dem Bierzapfen und Kassieren. Und ich glaube, da sollte man mal überlegen, ob man nicht irgendwie eine andere Lösung findet mit einem zusätzlichen Stand für Getränke oder mehr Personal, zweite Kasse oder ich weiß es auch nicht. Also irgendwie, glaube ich, muss man das Problem lösen. Denn man will ja, dass Henry gut besucht wird. Und so richtig Spaß macht es aber halt nicht, wenn man dann teilweise 20, 25 Minuten für ein Getränk anstehen muss. Da, glaube ich, haben wir Optimierungsbedarf. Schön ist, dass jetzt auch bei den letzten Malen immer wieder Spieler auch vorbeigeschaut haben. Ich finde, das ist eine gute Sache. Das sollte man auf jeden Fall beibehalten.
Und zuletzt, da plaudere ich jetzt mal so ein bisschen aus unserer WhatsApp-Gruppe raus, hat ja wohl auch Oliver David nochmal kurz vorbeigeschaut im Henrik, konnte aber dann nichts mehr bestellen, weil dann die letzte Runde schon ausgeschenkt wurde. Das ist schade.
Ja, das hat das. Da steht man halt dann an, weil die Zapfanlage ja mal so wirklich viel Bier gibt die nicht her. Also für das, was da angestanden wird. Naja, und dann merkt man wenigstens, dass keine Unterschiede gemacht werden, wer ins Henrys kommt. Jeder wird gleich unfreundlich zum Abschluss hinaus komplimentiert und genau. Das ist dann schon mal. Das sehe ich dann schon wieder positiver. Also da kriegt es jeder ab. Also das ist das. Ja, insgesamt finde ich es bleibt die Grundidee von diesem Henrys ist sehr gut. Die Umsetzung vielleicht dann doch für die Ratsch- und bierfreudigen Münchner ein bisschen zu klein dimensioniert an den meisten Spieltagen und auf der anderen Seite dann auch tatsächlich so ein bisschen unflexibel, was die Öffnungszeiten angeht. Muss man halt jetzt mal schauen. Die haben auch Arbeitspläne, die machen am Nachmittag auf. Also da bin ich jetzt nicht mit drin, wie das ist so mit den Arbeitsschichten, wann die anfangen müssen, wenn es so um, keine Ahnung, 16:30 Uhr spielst. Da kann es ja durchaus mal eng werden und dann hast halt eine kleine Wirtschaft irgendwo um die Ecke, Inhaber geführt, der macht halt dann länger, weil der muss sich nicht unbedingt an seine 10 Stunden halten und dann hast halt andere Betriebe, da muss man halt vielleicht nur ein bisschen beim Arbeitsrecht, aber wenn man sich darauf einstellen kann, wenn so ein Spiel ist, dann könnte man sowas mit einem Schichtsystem oder so bestimmt auch irgendwo andenken, überlegen. Ja, hat sich ja einiges verbessert zur letzten Saison und ich denke, der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Die Möglichkeiten, die man jetzt mit der neuen Halle hat, da wirklich mal auch weiter auszunutzen oder auszubauen. Genau.
Haben wir denn weitere Themen rund um den Münchner Eishockey-Kosmos abseits
ich
des
bleib da,
Eises?
ich sag's jetzt nur kurz und nur ungern. Man kann sich da halt auch an der Stelle was von Mannheim abschauen. wie man sowas nach den Spielen machen kann. Die schaffen es ja auch. Vielleicht sind sie ja professioneller.
Jetzt hinten aus wird der Sevi noch einmal ein bisschen bissig.
Naja, man muss ja irgendwo mal ein bisschen kitzeln. Man muss ja, also die Anreize geben. Also
Rückmeldung an sevi@packmas.de. Gilbert, liegt dir irgendwas auf der Seele? Im aktuellen Flow?
Nee, tatsächlich nicht. Also es läuft alles so vor sich hin. Es läuft alles sehr positiv vor sich hin. Und
wo ist der Grantli, Gilbert?
Nee, ich habe ja Angst vor dem nächsten großen Knall. Deswegen, also sportlich jetzt. Nee, ich finde, es läuft ganz gut, aber ich traue mich auch nicht, das so dann allzu sehr zu feiern aktuell, weil wir haben ja gesagt, wir sind jetzt bei der Halbzeit und wer weiß, was jetzt in den nächsten 26 Spielen noch passiert. Und von daher, jetzt kommen wir erstmal gut über die Spiele an den Feiertagen ins neue Jahr und dann bewerten wir das Ganze nochmal neu.
Das bringt uns doch mal mit dem Blick auf den restlichen Spielplan in diesem Kalenderjahr. Da geben wir euch jetzt mal diesen kleinen Service. Jetzt gibt's erstmal einen Heimspiel-Dreierpack für den Eishockey-Club am 10.12. gegen Köln, am 14.12. gegen Nürnberg und am 18.12. gegen Schwenningen. Wichtig, gegen Schwenningen gibt's das Motto White Christmas. Das heißt, alle Fans in Weiß, sei es T-Shirt, Pulli, Schal, Mützen, alles in Weiß. Dann wird der Garten noch ein bisschen heller erstrahlen, als es eh schon tut. Im besten Fall liegt da noch ein bisschen draußen Schnee, dann wird das Ganze noch ein bisschen noch grirbiger. Dann die nächsten Spiele Auswärts-Doppelpack in Bremerhaven am 21.12. und in Ingolstadt am 23.12. Und die letzten Spiele vor Silvester sind 26.12. daheim Frankfurt, 28.12. in Dresden und dann der Jahresabschluss. Da erinnern wir uns doch, 30. Dezember. Daheim gegen Augsburg.
Mit Aloysius. Bitte, danke. Aber
ich glaube, es liegt ganz wenig am Wollen. Ich glaube, es liegt auch an ganz viel am Können. Ne? Lizenzrechtliche Fragen. Markenrechte. Ich glaube, die sind damals nur für die Olympiahalle irgendwie möglich gewesen.
Ja.
Aber nochmal. Ich glaube, dass ein ganz großer Anteil der Münchner Fangemeinde es extrem begrüßen würde, Aloysius da im Rahmen des Gardens, im Rahmen des Eishockey-Clubs wieder begrüßen zu dürfen. Der hatte durchaus nicht wenige Sympathisanten. Luja, Sorge.
Eine professionelle Organisation, da bin ich mir sicher. Die schaffen sowas. Und manchmal.
Ich sehe schon eine Petition. Bringt Aloysius. Aloysius back to hockey.
So, und manchmal muss man sich auch mal was leisten wollen. Also das heißt ja nicht nur, weil was Geld kostet, dass es ja was Schlechtes ist. Also man kann ja mal für so eine Lizenz für 2-3 Spiele auch mal.
Das ist einfach die Frage, ne? Also da geht es ja, glaube ich, nicht nur ums Geld, sondern auch um Grundlegendes. Aber nur so als Gedanke, Aloysius beim EHC. Wäre schön. Jetzt verfügbar Tickets für alle restlichen Hauptrundenspiele des EHC Rapper München. Also jetzt kann man sich mit Tickets eindecken. Auch das an dieser Stelle zur Info für euch. Und eine kleine Seitbeobachtung. Jetzt vielleicht zum Schluss. Die alte Heimat des EHC Red Bull München, das Olympia-Eisstadion, ist ja umgebaut worden. Das eröffnet am herauskommend, am Veröffentlichungsdatum dieses Stammtisches, nämlich am 9. Dezember, eröffnet es als das Olympia-Action-Sport-Zentrum. Das heißt, in die neue Zwischennutzung, bis denn irgendwann wirklich der Abrissbagger kommt, das beginnt ab sofort. Und das hat auch Auswirkungen, das ist eine kleine Beobachtung, aber dass der Name des Eissportstadions verschwindet auch noch von einer anderen Stelle, nämlich die Bushaltestelle, die es um die Ecke gab, verliert mit dem 14. Dezember ihren Namen. Dann heißt sie nicht mehr Olympiapark Eissportstadion, sondern künftig heißt sie einfach nur Olympiapark Ost.
Ja, das ist gut. Also, es ist tatsächlich gut. Also, es ist, wenn man jetzt nicht ortskundig ist und sich dann irgendwie nach irgendwelchen MVV-Apps oder irgendwas orientiert, steht man halt dann an der falschen
Ende.
Ja. Also, genau. Soll ja durchaus Leute geben, die nicht primär zu SAP gehen oder zu Red Bull, sondern zur Eishalle. Habe ich gehört.
Es gibt auch noch Leute, die gehen ins Gartenhäuschen.
Mhm. Okay, das war jetzt der Punkt. Jetzt beenden wir das.
Wobei ich jetzt aber sagen muss, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in welchem Zusammenhang, aber ich glaube, ein Kollege von Magenta Sport hat in einem der letzten Live-Übertragungen den Terminus Gartenhäuschen
verwendet. Red dich jetzt nicht raus. Red dich
nicht. Moment.
Ich habe es lange nicht gesagt.
Nö.
Aber nachdem das Magenta einmal gesagt hat, dachte ich mir, kann ich es jetzt auch noch einmal sagen.
Ah, jetzt wird es salonfähig, meinst du? Okay.
Ach so.
Okay. Gut.
Ich sehe schon wieder böse Mails in meinem
Fach. Wie viel Bier hast du ausgegeben?
Doch mal. Mirko Hans.
Ich hab damit nichts zu tun. Ich kann auch nur sagen, ich habe mit dieser Folge jetzt nur noch so viel zu tun, dass ich jetzt danach noch in die Post-Production gehe. Mein Zettel ist nämlich leer.
Sehr gut.
Da gibt's den Daumen nach oben. Das heißt, ihr habt auch nichts mehr beizutragen. Das ist schade und schön zugleich. Dann machen wir den Deckel drauf auf diese Folge mit der Nummer 196. Eieiei, die 200 naht langsam. Wir müssen langsam zu Potte kommen und ein bisschen uns überlegen, was wir denn jetzt dann machen. Wir haben ja zwei, drei Ideen, aber irgendwie schaffen wir es gerade nicht, irgendwas zu organisieren. Stammtischgemeinde da draußen, wir wollen wieder ein bisschen was Größeres machen, aber gebt uns noch ein bisschen Zeit. Dann bedanke ich mich bei Egel, der jetzt heute nicht dabei ist, aber uns seine Stimme geliehen hat. Ich bedanke mich bei Gilbert und bei Sebi.
Ja.
Danke auch.
Verweise auf unsere Social Media Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Möglichst hohe Bewertungen auf allen Podcatchern. Nehmt euch gerne die Zeit, da uns ein bisschen zu supporten. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und was soll man sagen? Ansonsten verbleiben wir natürlich mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch. Und in München gilt natürlich wie immer, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Ciao, ciao.
Servus.
Servus.
Weiß und blau.